Punkt 12, Mittagsmagazin bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg. Hier moderiert Konrad und zwar von 12 bis 13 Uhr. Und es gibt drei Themen mal wieder. Fangen wir mal in der Mitte an. Das ist die Weißkehlralle und zwar die Alabra Weißkehlralle als Vogel der Woche von Radio Korax Halle. Und am Anfang gibt es etwas natürlich mal wieder von Stuttgart 21. Und zwar, Politik wird ja meistens heutzutage im Gerichtssaal gemacht oder andersrum ausgedrückt, juristisch ausgefochten. Und Stuttgart 21, Aktionsbündnis Stuttgart 21, die möchten, die werden wohl auch den Revisionsbericht lesen können. Denn der Revisionsbericht zum Projekt Stuttgart 21, der ist immer noch unter Verschluss. Den kann praktisch bis jetzt kaum jemand lesen. Und am Ende gibt es Berichte aus Mannheim, das heißt Sonarmeldungen.
My beloved.
Ich bin jetzt hier verbunden mit Dieter Reicher, der Vorsitzender Richter am Landgericht AD und natürlich dabei bei Aktion, beim Aktionsbündnis Stuttgart 21. Und das Aktionsbündnis Stuttgart 21, naja gut, wird sich irgendwann mal natürlich auch entsprechend umbenennen. Um was geht es denn eigentlich heute? Heute geht es um den Antrag gemäß Umweltinformationsgesetz und den hat Herr Dieter Reicher da gestellt. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie mich anrufen und ich was erzählen darf.
Tja, nochmals, um was geht es denn eigentlich überhaupt? Das heißt, Sie stellen einen Antrag gemäß Umweltinformationsgesetz und das Ganze geht an Evelyn Palla. Und es geht natürlich wiederum um Stuttgart 21.
Ja, richtig. Es hat sich ja sicherlich herumgesprochen, dass das Projekt sich weiter verzögert, um mindestens 5 Jahre die Kosten mindestens 3 Milliarden höher werden. Und dazu gibt's einen sogenannten Revisionsbericht der Deutschen Bahn AG. Frau Palla, die Bahnchefin, hat vorgestellt, den Bericht leider nicht. Aber die Ergebnisse des Berichts, wie gesagt, dass sich alles verzögert und teurer wird. Und das war bei einer Pressekonferenz des Lenkungskreises zu Stuttgart 21. Und wir haben da teilgenommen, dann haben auch eine kleine Demo gemacht. Und mir persönlich ist da etwas aufgestoßen, dass die Frau Palla von maximaler Transparenz und lückenloser Aufklärung gesprochen hat bezüglich der Gründe für diese Verzögerung und Kostenerhöhung. Gleichzeitig hat sie aber den Projektpartnern, das sind ja wie gesagt Partner, verweigert, dass die Einsichtnahme bekommen in diesen Bericht. Und das wäre ja wichtig im Sinne der Transparenz, dass die Gründe da offengelegt werden. Dann habe ich eigentlich erwartet, dass die Politik da ihre Verpflichtungen ernst nimmt und erklärt, was da los ist, weil unser Steuergeld steckt ja da drin. Das war dann aber so, dass die das zur Kenntnis genommen haben, ohne weitere Rückfragen. Also zum Beispiel auch unsere Landesverkehrsministerin Razzavi einfach gesagt hat, ja, wir bekommen keine Einsicht. Jetzt muss man als normaler Bürger ja nicht alles akzeptieren. Ich habe als Bürger einen Anspruch nach diesem Umweltinformationsgesetz. Das ist europäisches Recht, also der Vorteil, dass es nicht nur nationales Recht ist. Und da geht es darum, dass die Bürger in Dingen, die die Umwelt betreffen, einen Anspruch haben, dass sie die Informationen bekommen. Und da habe ich mich entschlossen, einen Antrag bei der Bahn zu stellen auf Einsichtnahme in diese Unterlagen. Da gibt es sehr strenge Fristen. Innerhalb eines Monats muss da entschieden werden. Wenn es besonders schwierig ist, kann das auf 2 Monate verlängert werden. Und das habe ich jetzt der Frau Panna, der Bahnchefin, geschickt und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auch darüber, dass inzwischen die Stadt Stuttgart, der OB Nopper, meinem Beispiel gefolgt ist und jetzt auch Informationen fordert. Im Gegensatz, wie gesagt, zur Landesregierung, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Also nochmal ganz kurz, es gibt da einen Revisionsbericht und dieser Revisionsbericht, da kann praktisch keiner so richtig reinschauen, weder der Oberbürgermeister von Stuttgart noch die Verkehrsministerin hier von Baden-Württemberg.
Ja, richtig. Also was aber nicht nachvollziehbar ist, weil wie gesagt, das sind ja Projektpartner, übrigens auch der Verband Region Stuttgart und auch der Flughafen, die müssten ja ein Interesse haben, das haben sie ja auch, dass sie wissen, warum sich das Projekt jetzt so schwierig darstellt, welche Fehler gemacht wurden und dass die auch Schlüsse ziehen können, ob das Versprechen, dass das jemals in Betrieb geht, dieses Projekt, ob das überhaupt nachvollziehbar ist. Also wir sind eigentlich inzwischen der Auffassung, dass das Projekt an sich selber scheitern wird. Da geht es vor allem um diesen digitalen Knoten, der sehr viel Geld kostet und sehr kompliziert ist. Und offensichtlich wird die Bahn nicht mit diesem Problem fertig, obwohl sie ja sagt, dass das Voraussetzung ist, dass dieser Bahnknoten überhaupt funktioniert, die Digitalisierung.
Ja, das heißt, Sie haben auch Folgendes gesagt, diese Revisionsberichte, da sollten Sie eigentlich, wenn man so einen Antrag stellt, innerhalb von einem Monat entscheiden. Jetzt sind schon mal von Antragstellung aus, sagen wir mal so 14 Tage vergangen. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen müsste irgendein Ergebnis hier zu hören sein.
Ja, richtig. Allerdings hatte ich erwähnt, wenn es schwierig ist, was man hier sicher nicht sagen kann, kann in dem Fall die Bahn, normalerweise sind es ja Behörden, die Bahn sagen, wir schaffen das nicht in einem Monat und verlängern die Frist auf 2 Monate. Aber das ist ja alles absehbar. Und ich bin auch guten Mutes, dass ich da weiterkomme. Ich hatte in der Vergangenheit ebenfalls schon Anträge dieser Art gestellt. Eine Sache ging bis zum Europäischen Gerichtshof. Da war übrigens auch die Bahn beteiligt. Da ging es unter anderem auch um die Kommunikation der Bahn zu Stuttgart 21. Eigentlich auch sehr interessant. Und das hat damals fast 10 Jahre bei Gericht gedauert. Ich habe aber dann in vollem Umfang Recht bekommen. Ich hoffe, dass es diesmal schneller geht, aber auf alle Fälle bleibe ich dran.
Ja, ich habe ja auch diesen Antrag von Ihnen hier vorliegen. Das heißt, er ist gespickt von Hinweisen und so weiter, nach dem Motto, man hat Recht und kann auch als Bürger diese Anträge entsprechend stellen. Vor allen Dingen muss man da auch nicht mal so einen richtige Begründung, dazu setzen, sondern man hat praktisch ein Recht auf Informationen.
Ja, richtig. Also das finde ich halt das Schöne, dass das europäische Recht jeder Bürgerin und jedem Bürger dieses Recht gibt. Das ist ja sehr wichtig, dass wir wissen, was in Behörden oder in dem Fall ist es die Bahn, die ja in der Hand des Bundes ist, was die eigentlich treiben und was die machen. Und jetzt im Moment ist ja das Informationsfreiheitsgesetz sehr unter Beschuss. Das ist aber deutsches Recht, wo die deutsche Politik das zurückschrauben will, die Möglichkeiten der Einsichtnahme durch Bürger. Gott sei Dank, wie erwähnt, ist das europäisches Recht das Umweltinformationsgesetz und da haben es unsere Politiker hier nicht so einfach, das einzuschränken. Wir haben sozusagen den Europäischen Gerichtshof hinter uns, wenn es um die Durchsetzung bei Gericht geht.
Eine Zwischenfrage bzw. fast eine Endsprache. Was versprechen Sie sich von diesen Informationen? Wo wollen Sie vor allen Dingen mal nachlesen, was es damit auf sich hat?
Ja, es ist ja so, dass bislang immer nur erzählt wird, es gibt Probleme und es wurden Fehler gemacht und so weiter. Aber das Projekt selbst hat ja ganz große Risiken. Also wenn ich jetzt nur einmal mehr den Brandschutz erwähnen darf oder Überflutungsgefahr oder Leistungsfähigkeit, es sind sehr viele Probleme. Und ich erhoffe mir, dass dazu eben auch etwas dann in dem Bericht enthalten ist, weil das ja ganz wichtig ist, wie es überhaupt weitergehen kann mit dem Projekt. Ich habe jetzt gerade gestern übrigens Unterlagen bekommen zum Brandschutz, einen Anwaltsschriftsatz. Daraus ergibt sich, dass die sogenannte Ausführungsplanung, also wie das überhaupt dann abläuft im Brandfall, welche Technik zum Einsatz kommt, wie die Menschen gerettet werden, diese Ausführungsplanung liegt überhaupt noch nicht vor. Also eigentlich müsste einen da der Schlag treffen, wenn man das hört, weil man ja denkt, dass von Anfang an das geklärt ist und funktionieren muss. Das ist aber nicht so. Und deshalb erwarte ich schon, dass in diesem geheim gehaltenen Revisionsbericht dazu auch Ausführungen sind, an was es denn überhaupt hakt, warum es nicht vorwärts geht. Die andere Seite ist, dass ja auch mal die Verantwortlichen benannt werden müssten und auch zur Verantwortung gezogen werden müssten. Also wenn Frau Palla da sagt, sie sei entsetzt von den Fehlern und so weiter, das klingt ja gut, aber wenn Fehler von Menschen gemacht wurden, dann müssen die halt auch zur Verantwortung gezogen werden. Es geht ja letztlich um unsere Steuergelder oder Gelder der Bahnkunden und da haben wir einen Anspruch darauf, dass das geklärt wird und dass die Verantwortlichen dann auch in Schadenersatz genommen werden.
So, Dieter Reicherter, Vorsitzender Richter am Landgericht AD und Mitglied des Aktionsbündnisses Stuttgart 21. Es wird gefordert, dass der Revisionsbericht hier offengelegt wird und die Ergebnisse dieses Revisionsberichts können wir hoffentlich nachlesen in, na, sagen wir mal, 1, 2 Monaten. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal für das Gespräch.
Ja, ich denke auch.
Straddle, little lady, 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 straddle. House carpenter, do you forsake your ladies? Do you forsake your husband, dear? Do you forsake your baby?
How do you know they're all female? Did somebody go out in the park and pull up the dinosaur skirts?
We control their chromosomes. It's really not that difficult. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that.
Deny them that?
John, the kind of control you're attempting is... It's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is.
There it is.
You're implying that a group composed entirely of female animals will breed?
No, I'm simply saying that life, finds a way.
Jahre ist es her. Ein paar Wochen lang war dieser Film in den amerikanischen Kinos. Insgesamt sollte er über $1 Milliarde einspielen. Die Rede ist von Jurassic Park im Jahre 1993 released. Und warum das auf so ein starkes Interesse kam, lag wohl nicht nur an den gut animierten Dinosauriern, sondern auch an der Idee, dass es etwas gibt, was sozusagen außer Kontrolle geraten kann, aber nicht, weil ein Zaun sozusagen nicht mehr unter Strom steht, sondern weil da Evolution am Werk ist und eben der Mensch das alles nicht so ohne weiteres beherrschen kann, was evolutionär irgendwann sich seinen Weg gebahnt hat, beziehungsweise immer seinen Weg bahnen wird, wie uns hier einer meiner Lieblingsschauspieler gerade zum Besten gab. Ja, und so ist auf den ersten Blick unser Vogel der Woche gar nichts Besonderes. Die Aldabra-Weißkehlralle ist ein Laufvogel, kann also nicht fliegen und lebt auf dem Aldabra-Atoll im Indischen Ozean. Bei näherer Betrachtung aber ist genau dieses Tier alles andere als normal. Denn die Evolution hat diese Spezies nämlich nicht einmal, sondern gleich zweimal hervorgebracht. Vor ungefähr 136.000 Jahren, auf den Tag genau, ist die Aldabra-Weißkehlralle ausgestorben, weil der Wasserpegel sozusagen diese Atolle einfach verschluckt hat und damit die ganze evolutionäre Entwicklung zunichte gemacht hat und alles, was da so lebte, im Wasser begraben hat quasi. Ja, und jetzt ist sie wieder da. Läuft quicklebendig durch die Gegend und tut, was eine Weißkehlralle eben so tut. Ne? Futter suchen. Sieht übrigens sehr hübsch aus, so braun mit weißer Kehle, wie der Name schon sagt, und hat so einen langen Schnabel, wie das bei so Wasserrallen zum Beispiel auch der Fall ist. Also so ein Sumpfvogel, aber eben ein sehr hübscher, samtiger Laufvogel. Der gibt es nicht mehr so viele, weil da, wo auf den Inseln sozusagen sich dieses Nicht-Fliegen-Müssen entwickelt hat, wo es also keine Raubtiere gab, kam irgendwann der Mensch und brachte zum Beispiel Katzen mit oder so Zeugs. Und dann war es vorbei. Nicht so auf diesen Atollen. Nochmal zurück zu diesem besonderen Moment der Evolution. Das ist eine sogenannte iterative Evolution oder eine Parallelentwicklung. So steht es in der Studie, die in diesem Frühjahr vom Zoological Journal of Linnean Society erschienen ist. Parallelentwicklung bedeutet, dass so gut wie identische Spezies in verschiedenen Regionen und Zeitaltern aufkommen können, obwohl eine frühere Version dieses Tiers schon ausgestorben ist. Ja, und vor etwa 136.000 Jahren also wurde das Aldabra-Atoll überschwemmt. Fossilien gibt es dort aber nicht nur aus der Zeit vor der großen Flut, sondern auch danach. Das schreiben die Autoren der Studie, der Paläornithologe, also so eine Art ausgestorbener Vogelforscher und so, Julian Hume vom Natural History Museum in London und der Paläobiologe David Martel von der Uni in Portsmouth und sagen, dass der steigende Meeresspiegel also dafür sorgte, dass die erste Version des Laufvogels ausgestorben ist. Hatte sich aus so einer Art flugfähigen Rallenart entwickelt, die von den Seychellen und Madagaskar nach Aldabra gelangt ist irgendwie und dann eben sich zu so einem flugunfähigen Rallenvogel entwickelt hat. Das ist mehrfach passiert auf der Welt, auf so Inseln. Erstaunlicherweise aber eroberte anscheinend zehntausende Jahre später, als der Meeresspiegel wieder gesunken war, genau dieselbe Elternspezies sozusagen dieses Atoll erneut, nämlich so eine Weißkehlralle. Und die Fossilien zeigen, dass sich diese frisch eingeflogene Aldabra-Ralle direkt wieder zum Laufvogel entwickelte, wie schon ihre Vorgängerin. Auf dem Atoll gibt es keine Raubtiere, die dem Vogel gefährlich werden könnten, also muss er nicht fliegen können, um zu überleben. Und 100.000 Jahre nach ihrem Aussterben hat die Evolution also schon wieder die gute alte Weißkehlralle hervorgebracht, die schon vor der Flut auf Aldabra rumrannte. Jetzt gibt es so Parallelentwicklungen schon bei einigen Tierarten, zum Beispiel bei Seekühen, bei Ammoniten oder Meeresschildkröten. Den Forschern zufolge liefert diese Weißkehlralle allerdings eine bahnbrechende Fallstudie zur Parallelentwicklung bei Vögeln, denn da war das bislang unbekannt. Es gibt überhaupt gar kein anderes Beispiel bei Rallen oder überhaupt bei Vögeln, das dieses Phänomen so deutlich belegt. Von allen Inseln im Indischen Ozean gibt es auf Aldabra die ältesten paläontologischen Spuren und nur hier gibt es quasi fossile Beweise dafür, wie sich Veränderungen im Meeresspiegel auf Artensterben und Neubesiedlung auswirken. Nun steigen ja in unserer Zeit die Meeresspiegel auch wieder, teilweise eben aufgrund des von Menschen vorangetriebenen Klimawandels. Und die heutige Aldabra-Weißkehlralle steht also womöglich vor demselben Schicksal wie schon vor ein paar hunderttausend Jahren. Aber, wie die Forscher gezeigt haben, läuft dafür vielleicht in einigen tausend Jahren ein neuer alter Vogel durch das entlegene Natto-Atoll. Die Weißkehlralle, die dritte sozusagen. wie schon in Jurassic Park.
No, I'm simply saying that life finds a way.
Das Leben findet einen Weg. Insofern eine schöne Woche und natürlich trotzdem schön kritisch bleiben den fiesen Unternehmen gegenüber. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich höre nicht zu den Dingsda-Bumster-Leugnern. Ich wollte nur sagen, es hat viele Dimensionen, dieses Nachdenken darüber. Aber ums Nachdenken geht es doch hier sowieso, oder? Der Vogel der Woche, die Aldabra-Weißkehlralle. Mann, ist gut. Ach so, wie ruft die eigentlich? Weiß ich selber gar nicht. Muss ich mal rauskriegen.
Vogel der Woche.
Das war Radio Korax Halle mit dem Vogel der Woche. Das heißt genauer gesagt Rudi Guricht von Radio Korax Halle. jetzt folgen unsere Nachmeldungen aus dem Bereich Mannheim vom Bermudafunk Mannheim.
Maßnahmen gegen Demonstrationsbeobachter in Mannheim waren rechtswidrig, das wurde nun gerichtlich festgestellt. Mit Anerkenntnisurteil vom 12. Juni 2026 hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe festgestellt, dass polizeiliche Maßnahmen gegen Mitglieder des Arbeitskreises kritischer Juristinnen Mannheim in Zusammenhang mit einer Großdemonstration in Mannheim rechtswidrig waren. Dem Urteil war ein entsprechendes Anerkenntnis des Polizeipräsidiums Mannheim vorausgegangen. Mitglieder des Arbeitskreises kritischer Juristinnen Mannheim hatten die Versammlung am 24. Januar im Rahmen ihrer Demonstrationsbeobachtung begleitet. Ziel der Beobachtung war die unabhängige Dokumentation des Versammlungsgeschehens und des polizeilichen Einsatzes. Hierzu fertigten sie unter anderem Videoaufnahmen an. Im Verlauf der Demonstration beschlagnahmten Polizeikräfte vorübergehend die von den DemonstrationsbeobachterInnen genutzte Kamera. Zudem erteilten sie einen Platzverweis für die gesamte Mannheimer Innenstadt, der über das Ende der Versammlung hinaus galt. Eine Fortsetzung der Demonstrationsbeobachtung war dadurch nicht mehr möglich. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen Mannheim sah in diesen Maßnahmen einen rechtswidrigen Eingriff in seine Beobachtungstätigkeit und erhob Klage gegen das Polizeipräsidium Mannheim vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Im gerichtlichen Verfahren erkannte das Polizeipräsidium Mannheim die Rechtswidrigkeit sämtlicher gegenüber den DemonstrationsbeobachterInnen ergriffenen Maßnahmen vollumfänglich an. Auf dieser Grundlage stellte das Verwaltungsgericht Karlsruhe deren Rechtswidrigkeit mit Anerkenntnisurteil fest. Zitat: Das Urteil ist ein wichtiges Signal für den Schutz zivilgesellschaftlicher Demonstrationsbeobachtung. Wer staatliches Handeln im öffentlichen Raum dokumentiert, nimmt eine wichtige Aufgabe für Transparenz und Rechtsstaatlichkeit wahr. Wir erwarten, dass die vom Polizeipräsidium anerkannte Rechtsauffassung künftig nicht nur vor Gericht, sondern auch bei versammlungsbegleitenden Einsätzen konsequent beobachtet wird. Zitat Ende, erklärt Milan Terling, Pressesprecher des Arbeitskreises kritischer JuristInnen Mannheim. Auch im Rhein-Neckar-Raum warnen linke Gruppierungen vor Sperrung und Reichweitenverlust durch den Meta-Konzern. Der US-Konzern schränkt die Sichtbarkeit linker Inhalte auf Instagram und Facebook zunehmend ein. BeobachterInnen berichten von sogenannten Shadow-Bans, bei denen Beiträge und Stories deutlich weniger NutzerInnen erreichen, Accounts kaum noch vorgeschlagen werden und in der Suchfunktion oft nur bei Eingabe des vollständigen Namens erscheinen. Die Folge sind massive Einbrüche bei Reichweite und Interaktionen. Meta verweist zwar darauf, dass Nutzerinnen in den Einstellungen festlegen können, ob ihnen politische Inhalte angezeigt werden. KritikerInnen halten diese Möglichkeit jedoch für unzureichend, da viele NutzerInnen die entsprechende Option nicht kennen oder aktiviert haben. Für zusätzliche Kritik sorgen Änderungen an den Moderationsrichtlinien. Nach Recherchen des US-Magazins The Intercept, das sich auf interne Unterlagen einen Transparenzbericht von Meta stützt, kann bereits die Verwendung des Begriffs Antifa in Verbindung mit sogenannten Gefahrensignalen oder, Zitat, militärischer Sprache als Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards gewertet werden. Zu den Gefahrensignalen zählen demnach unter anderem Abbildung von Waffen oder Hinweise auf Brandstiftung, Diebstahl oder Vandalismus. KritikerInnen bemängeln, dass diese Formulierungen so weit gefasst sind, dass auch journalistische oder historische Beiträge betroffen sein könnten, etwa Berichte über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder Dokumentation rechter Angriffe gegen antifaschistische Gruppen. Auch der Begriff militärische Sprache lasse erhebliche Interpretationsspielräume zu. Aus ihrer Sicht steigt dadurch das Risiko, dass Inhalte entfernt oder ganze Accounts gesperrt werden. Mehrere linke Initiativen berichten bereits von vollständigen Kontensperrungen. Nach ihren Angaben handelt es sich inzwischen um mindestens eine hohe zweistellige Zahl betroffener Accounts. Die Nähe von Meta-Konzern Mark Zuckerberg zu Donald Trump und seinem Umfeld wirkt hier als Brandbeschleuniger. Schon Anfang 2025 wurden externe Faktenchecks abgeschafft, deren Rolle sollten Community Notes übernehmen. was in einem Einfallstor für Desinformation mündete und dazu beitrug, dass diskriminierende Inhalte leichter verbreitet werden konnten. Besonders umstritten sind die eingeführten Änderungen der Richtlinien zur zulässigen Sprache. Menschenrechtsorganisationen und LGBTQ+-Verbände kritisieren, dass bestimmte herabwürdigende Aussagen über Transmenschen sowie weitere diskriminierende Formulierungen nun weniger streng sanktioniert würden als zuvor. Meta begründet die Anpassung lapidar mit einem stärkeren Schutz der Meinungsfreiheit. Als praktische Konsequenzen wird davor gewarnt, Accounts von demselben Gerät anzumelden, da Sperrungen pauschal auch weitere dort angemeldete Konten betreffen können. Vor diesem Hintergrund setzen zahlreiche Initiativen auf Ausweichstrategien. Neben Instagram veröffentlichen sie ihre Inhalte auf unabhängigen Plattformen wie aihd.noblogs.org oder antifa-info.net. Gleichzeitig räumen sie ein, dass sie über Instagram weiterhin deutlich mehr Menschen erreichen als über alternative Angebote, insbesondere Personen, die bislang kaum politisiert sind. Die daher auch nicht die einschlägigen Blogs direkt ansteuern, aber an deren Inhalt interessiert sind. Auch technische Anpassungen gehören inzwischen zum Alltag vieler AktivistInnen. Begriffe werden mit Sternchen oder Ersatzschreibweisen verfremdet, um automatisierte Moderationssysteme zu umgehen. Eine Einschätzung, wie lange so der KI-gesteuerte Algorithmus ausgehebelt werden kann, ist jedoch ungewiss. Deshalb legen inzwischen immer mehr Gruppen sogenannte Backup-Accounts an, um im Fall einer Sperrung handlungsfähig zu bleiben. Sie rufen ihre Unterstützerinnen dazu auf, diesen Ersatzprofilen frühzeitig zu folgen und sie weiter zu verbreiten. Dies scheint derzeit eine der wenigen Möglichkeiten zu sein, trotz algorithmischer Einschränkungen und möglicher Kontensperrungen weiterhin Öffentlichkeit herzustellen. Die AfD inszeniert sich gerne als Partei der kleinen Leute. Doch wenn es um konkrete Politik geht, zeigt sich immer wieder ein anderes Bild. Das macht auch ihr jüngster Vorstoß zur kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GBG deutlich. Die AfD fordert, die jährliche Gewinnabführung der GBG an den städtischen Haushalt von bislang 4 auf 10 Millionen Euro zu erhöhen. Im Endeffekt einen frontalen Griff auf bezahlbaren Wohnraum in Mannheim. Zitat: Mit diesem Antrag nimmt die AfD ihre soziale Maske ab. Wer der GBG jedes Jahr 10 Millionen Euro entziehen will, gefährdet bezahlbares Wohnen in Mannheim. Weniger Geld für das GBG bedeutet weniger Sanierungen, weniger Modernisierung und weniger Neubau, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Reinhold Götz. Die SPD verweist darauf, dass die GBG mit rund 20.000 Wohnungen eine tragende Säule des bezahlbaren Wohnens in Mannheim ist. Rund 95% der Wohnungen liegen mit ihrer Miete unter dem Mannheimer Mietspiegel. Während die durchschnittliche GBG-Miete 7,55 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der aktuelle Mietspiegel bei 9,19 Euro. Überschüsse investiert die Gesellschaft bislang in den Erhalt, die Modernisierung und den Neubau von Wohnungen und damit unmittelbar in bezahlbaren Wohnraum. Nach Berechnungen hätte die Forderung der AfD spürbare Konsequenzen für die MieterInnen, die heute schon im Schnitt fast 40% ihres Einkommens für die Mieter aufbringen müssen. Um die zusätzlich geforderten 6 Millionen Euro dauerhaft erwirtschaften zu können, müsste eine durchschnittliche GBG-Wohnung mit 63 Quadratmetern rechnerisch um rund 300 Euro pro Jahr teurer werden. Die Zeche zahlen am Ende die Mieterinnen und Mieter, so Götz. Die AfD verkauft ihren Vorstoß als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, nachdem sie zuvor nahezu jeden seriösen Sparvorschlag abgelehnt hat. Die GBG ist kein Selbstbedienungsladen für die Haushaltskonsolidierung. Wer ihr dauerhafte Mittel entzieht, schwächt ihre Fähigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zu modernisieren und zu erhalten. Zitat Ende. Der Antrag zeigt wieder einmal einen grundsätzlichen Widerspruch. Während sich die AfD öffentlich als Anwältin der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen präsentiert, verfolgt sie mit ihrer Haushalts- und Wohnungspolitik Maßnahmen, die gerade diejenigen besonders belastet, die auf günstige Mieten angewiesen sind. Für die SPD-Gemeinderatsfraktion steht deshalb fest, die GBG muss finanziell handlungsfähig bleiben, um ihren sozialen Auftrag erfüllen zu können. Maßnahmen, die die kommunale Wohnungsbaugesellschaft schwächen, werde die Fraktion entschieden ablehnen.
Ein Dank an den Bermudafunk Mannheim für diese Namenmeldungen. Thank you.
Ashtown tin box, six kids wait for the sound of hooves in 58. Nothing on the road, it's nice and straight and early in the morning. Then in the distance, cattle call, the drover walks behind them all. The six kids wait for the drover's call and thruppence in the morning. Watch them, sonny, keep them in, and off the footpaths, keep them in. At the market, there'll be thruppence in your pockets in the morning. With sticks we all set out by St. Vincent's and the Mother House, by the Deaf and Dumb and Johnny's House, and deeper into Cabra. At Hanlon's corner the whole world meets, it's there we get our thruppenny piece. And off to the terror of Brunswick Street and Brothers in the morning. Watch them, sonny, keep them in, and off the footpath keep them in. At the market there'll be thruppence in your pocket for the morning.
Just for a moment.
stayed again and almost feel it clinging. And she saw the roses waving at the window, seemed like just yesterday there was snow on the ground and the stars at night. Just to hold her, a shout, a shout. We all fell down, a shout, a shout. We all fell down.
Das war Punkt 12, Mittagsmagazin bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg. Connor sagt Tschüss, bleibt dabei, hört weiterhin 102,3 und haltet euch irgendwie kühl.